The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes.
Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts The Billion Transaction Machine, das kleine Mainframe Einmaleins. Und heute beginne ich eine neue Season für uns und in dieser Season soll es so ein bisschen um die ganzen Mythen gehen, um die sich so der Mainframe rankt und was der moderne Mainframe eigentlich wirklich ist. Vieles wurde schon bestimmt eingeführt in den anderen Folgen, wenn ihr die gehört habt, aber ich will einfach diese Staffel nochmal ganz konkret dazu nutzen, um all diese Fragen zu beleuchten. Muss man immer noch mit Lochkarten an so ein Mainframe rennen? Oder aber, was die Realität ist, kann man jedes beliebige moderne DevOps-Tool auch nutzen, um mit so einem Mainframe zu entwickeln. Ja. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir am Anfang so eine kleine Einordnung machen, was sind so die ganzen Themen, über die wir reden wollen, weil der Mainframe ist ein großes Gebiet, wir haben schon einige Staffeln gemacht, viele Fragen sind schon vielleicht auch beantwortet, aber in all diesen ganzen Ebenen gibt es natürlich auch ganz viel an Mythen und an Legenden zu erzählen, warum Leute glauben, dass die Sachen jeweils so oder so auf dem Mainframe mal waren. Und dazu darf man natürlich nicht vergessen, der Mainframe wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Der ist einfach schon verdammt lang da und viele Begriffe, die wir so kennen aus der Computerwelt, die wurden zuerst auf diesem Mainframe geprägt. Andere Begriffe, die der Mainframe dann geprägt hat, die hat die Distributed-Welt, die x86 Personal-PC-Welt, die Server-Welt auf x86 dann anders firmiert. So ein klassisches Beispiel ist, wenn man eine LPA auf so einem Mainframe startet, ist das ein IPL, ein Initial Program Load. Das ist sowas, wo wir heute eher booten zu sagen würden. Ja, wir würden nicht mehr sagen, wir IPLen einen Mac, sondern wir booten diesen Mac. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wo manchmal einfach die Technologie gar nicht irgendwie alt, komisch oder schräg ist, sondern einfach nur die Worte, die wir benutzen, um diese Technologie zu beschreiben, nicht mehr, sagen wir mal ganz, der aktuelle Slang sind, den man so als Entwickler oder den man als junger Student da irgendwie aus der Uni mitnimmt. Deswegen gibt es in all diesen Ebenen natürlich sowohl diese Wording-Fragen, aber eben in allen Ebenen auch einfach total viele neue Technologie, die ganz besonders ist. Sei es auf dem Computer-Hardware-Level, dass die Chips zum Beispiel mit einer 7-Nanometer-Technologie gemacht werden, also wirklich State-of-the-Art-Belichtung. Viel kleiner kann man die Strukturen gar nicht belichten, im Moment zumindest nicht, oder im Moment zumindest der Chip, von dem wir behaupten, dass er die kleinsten Strukturen da fasst. Sei es im System Design, wo wir riesige Caches auch auf den Chips haben, die wir über die ganzen verschiedenen Chips hinweg benutzen können. Also auch da ein super Performance-Feature. Wir haben 5,2 GHz in der Maschine, also auch da super modern. Die passt mittlerweile auch in 19-Zoll-Rahmen. Das war ganz lange sowas, dass die Leute gesagt haben, oh, Mainframe, das ist komisch. Der kommt in so einer Kiste, die ist nicht 19 Zoll groß. Eigentlich kann uns das natürlich relativ egal sein, aber es hat so ganz praktisch Probleme gehabt für Kunden. Dann mussten die irgendwie in besondere Hausungen bauen, weil wenn man den in eine ganz normale Serverreihe geschoben hat, ist er vorne irgendwie rausgestanden, hat nicht so richtig reingepasst. Und deswegen war es natürlich tatsächlich ein Thema, dass viele unserer Kunden gesagt haben, wir wollen den gerne in so einer normalen Struktur haben. Das haben wir geliefert. Heute passen die Mainframes in normale 19 Zoll Racks, stehen also nicht mehr irgendwie groß raus aus dem System. Das Betriebssystem da drauf, viele Mainframe-Kunden haben mit dem ZOS zu tun, gibt natürlich noch ganz viele weitere, ZVM, ZVSE, ZTPF und natürlich auch Linux. Das Linux ist da ganz einfach. Gell? Das Linux ist ein ganz aktuelles Linux, das so ist wie alle anderen Plattformen auch. Aber beim ZOS ist ja schon ein bisschen spezieller. Gell? Also wer von euch schon mal ein ZOS gesehen hat, schwarz-grüner Bildschirm, ISPF, das mutet irgendwie so ein bisschen anders an. Ich glaube, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist das gar nicht so, so schlimm. Ich habe gerade letzte Woche wieder Vorlesungen gehalten. Da sagen einem dann Studenten im Jahre 2024, dass sie so als Lieblingseditor lieber Nano nutzen oder VI, manche sogar Emacs. Kann ich jetzt persönlich gar nicht nachvollziehen. Emacs war für mich immer ganz fürchterlich. Aber eigentlich gar nicht so viel anders als ein ISPF-Editor. Ja, natürlich zeilenbasiert, funktioniert ein bisschen anders, aber eigentlich auch ein schwarz-weißer Monitor für die meisten, die da so drin arbeiten. Also auch im ISPF können wir natürlich vieles modernisieren. Da gibt es viele coole Features. Aber man muss auch eben gar nicht mehr das ISPF nutzen. Ja, sondern man kann ein Interaktionspattern wählen. Zum Beispiel über eine Shell, über eine ganz normale User-Shell, mit der man mit dem ZOS interagiert, als wäre es ein Unix-System. Man kann mit grafischen Mitteln mit diesem ZOS interagieren, mit sowas wie ZOSMF. Man kann aber auch als Entwickler herzlich wenig mit dem Mainframe zu tun haben. Man schreibt zwar irgendwie Code, der auf dem Mainframe läuft, aber genauso wenig wie ein normaler Entwickler, der irgendwelche Software Open Source mäßig schreibt, die letztendlichen Systeme kennen muss, auf denen das läuft. So ist es beim Mainframe natürlich auch. Eigentlich muss man gar nicht mehr so viel von diesem Mainframe wissen. Man braucht die entsprechenden APIs und dann kann man das auch alles lokal auf seinem Rechner entwickeln, kann den Code da schreiben, auch wenn er COBOL ist. Und ich denke, auch das ist vielleicht wieder so ein spannendes Thema, wo wir noch ein bisschen reinleuchten müssen in dieser Staffel. Was ist denn eigentlich dieses COBOL? Ist es wirklich so schlimm? Ist das so hart zu lernen? Oder ist COBOL vielleicht eigentlich eine ganz spannende Programmiersprache, die auch ein paar Dinge kann, die immer noch funktionieren, die eher als eine Domänensprache konzipiert war, eine Sprache für Menschen, die gar nicht so viel programmiert haben. So auch auf dem Level der Programmiersprachen gibt es ganz viel Unsicherheit, ganz viele Mythen. Der Mainframe kann die coolen neuen Sprachen alle gar nicht. Der Mainframe spricht natürlich Java, aber ist Java noch cool und neu, weiß ich gar nicht. Aber man kann zum Beispiel auch Go auf dem Mainframe programmieren. Man kann Node.js auf dem Mainframe programmieren, also JavaScript. Und wenn man Linux mit einbezieht, kann man eigentlich auch fast alle anderen Programmiersprachen, inklusive .NET auf dem Mainframe schreiben. Und das ist einfach ganz wichtig zu verstehen, diese ganzen Ebenen, die wir jetzt mal so schnell im Schnelldurchlauf durchleuchtet haben, die haben alle spezielle Dinge, die die Sachen besonders machen. Und da müssen wir, denke ich, alle nochmal ein bisschen reinschauen, damit wir diese Mythen, die da immer einem so entgegengeschleudert werden, und ich kann das aus eigener Erfahrung sehr gut sagen, als ich angefangen habe, Mainframe-Computing zu machen, haben ganz viele Leute, die mit mir im Studiengang waren, gesagt, so, bist verrückt, Mainframe, alles alt, alles komisch, alles doof. Und da muss man einfach sagen, das ist natürlich Käse. Nur weil Sachen alt sind, sind sie erstens nicht doof. Das Konzept Auto existiert ja auch nicht erst seit gestern. Und zweitens ist es immer witzig, je mehr Zeit vergeht, umso mehr ist die Differenz zwischen Erfindung des Computers, also Personal Computers, und der Erfindung des Mainframes natürlich immer kleiner. Ja? Und da muss man einfach sagen, auch wenn in Programmiersprachen die Leute dann immer sagen, COBOL ist so eine alte Programmiersprache, naja, C ist jetzt 72, ist auch nicht so jung unbedingt. Ja? Also da passiert auch ganz viel, und je weiter wir uns von diesen Daten entfernen, muss man sich einfach überlegen, ist dieses Alter wirklich relevant? Ja? Und wie eben schon gesagt, das Konzept Auto kann man natürlich in Frage stellen, ob man jetzt den oder den Motor nimmt, aber an und für sich käme jetzt keiner auf die Idee, zum Beispiel zu sagen, ach ja, lass die Reifen mal dreieckig machen. Das ist irgendwie mal was anderes. Kann man auch anders machen. Und da sind wir beim Mainframe eben dann doch häufiger dabei, dass die Leute sagen, ah, Mainframe-Sachen kann man irgendwie anders machen und muss man dann natürlich auch anders machen. Und ich denke, das wollen wir in dieser Staffel alles mal einfach diskutieren. Ich werde nicht alleine sein, ich werde ganz viele Gäste einladen, sodass ihr auch nicht immer nur mich hören müsst bei diesen Themen. Aber das Ziel ist natürlich, dass ihr nachher aus dieser Staffel rausgeht und einfach mit den gängigen Mythen, die einem so entgegengeschleudert werden, Mainframe, gibt's das noch? Kann doch eh nur alte Programmiersprachen, dass ihr da sinnvolle Antworten kennt und einfach eine Sachlichkeit in die Diskussion bringen könnt. Das heißt deswegen nicht, dass der Mainframe die Antwort aller Probleme ist, aber es heißt eben auf der anderen Seite auch nicht, dass der Mainframe die Ausgeburt des Problems ist, sondern die Wahrheit steckt mit Sicherheit irgendwo mittendrin. Es gibt ganz viele Themen, die ein Mainframe einfach richtig super gut kann. Es gibt ein paar, die kann der Mainframe nicht so gut. Und die wollen wir alle beleuchten und wollen euch da ein umfassendes Bild geben, quasi als die Mythbusters, ne? Einfach ein bisschen durch die ganzen Mythen durchwühlen und die es nicht mehr braucht, einfangen und hoffentlich für immer beerdigen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Staffel, ich freue mich auf die vielen Gäste, ich freue mich auf die vielen Zuhörer. Die Staffel wird ja schon, also diese erste Folge der Staffel oder die Einführungsfolge wird relativ früh schon veröffentlicht. Da kann ich euch nur alle anhalten. Nehmt euch die Zeit, vielleicht auch ein bisschen Feedback zu geben. Was wollt ihr alles so hören? Gibt es irgendein Thema, das euch besonders antriggert? Wollt ihr unbedingt auch über NoSQL-Datenbank reden? Würden wir sowieso tun, aber dann schickt uns gerne eine E-Mail. Ich denke, ich bin relativ leicht zu finden. Tobias Leicher. Mich gibt es bei LinkedIn, gibt es aber auch bestimmt ganz viele Orte, wo man meine E-Mail-Adressen findet. Und dann schreibt mir einfach gerne eine E-Mail. Und dann können wir das Thema bestimmt aufnehmen. Falls ihr selber Lust habt, auch von euren Mythen, die ihr mit dem Mainframe diskutiert, die in diese Staffel einzubringen. Meldet euch auch gerne, dann machen wir vielleicht einfach noch eine neue Folge mit euch, die uns da sonst draußen zuhört. Vielen Dank, wir freuen uns. Ich freue mich mega und hoffe, bis dahin, ihr habt eine gute Zeit. Hört die anderen Folgen durch, wenn ihr sie noch nicht kennt. Es gibt viel zu lernen. Und das Schöne am Mainframe immer, es wird nie langweilig. Es gibt so viele Dinge, da kann man sein Leben lang lernen und wird immer noch nicht alles verstanden haben. Und so ist ja in der wirklichen Welt eigentlich auch. Und deswegen ist es eine spannende Ecke. Viel besser als eine, wo man nach 2 Tagen zwar Meister ist, aber es einfach nichts Neues mehr zu entdecken gibt. Ich freue mich auf euch und bis bald. Tschüss!